Die drei besten Opern. Ein Podcast der Oper Wuppertal mit
Marco Lombardo
und Laura Knoll.
Die drei besten Opern, um Opern blöd zu finden. Ja, das ist wirklich der Titel der heutigen Folge. Und wir fragen direkt mal Laura Knoll. Hallo Laura, warum dieser Titel? Das musst du uns erklären.
Hallo. Naja, weil es doch echt viele Leute gibt, die mit Opern noch nicht so viel anfangen können und sich durch die Geschichte zieht, dass manche Opern erstmal für Missfallen gesorgt haben und man dann aber im Lauf der Zeit vielleicht merkt, dass sie vielleicht doch nicht so schlecht sind.
Also Opern, die erstmal blöd gefunden wurden. Von der Presse unter anderem, oder wie?
Unter anderem, aber auch vom Publikum.
Wir nehmen unseren Gast mit ins Boot. Und wir freuen uns sehr, dass Johannes Weigand da ist. Guten Morgen, Johannes.
Schönen guten Morgen, hallo.
Johannes, du warst Intendant hier an diesem Haus, an der Wuppertaler Oper, bist jetzt in Dessau, aber gerade wieder hier zu Besuch. Aber ja, auch beruflich quasi, ne?
Ja, zu Besuch und eben auch für die Arbeit. Rebecca Rothe hat mich eingeladen, eine Hänsel und Gretel-Produktion, die hier vor
18 Jahren.
Ja, 18, 19 Jahren rauskam, wieder einzustudieren. Die ist inzwischen, es handelt sich um Hänsel und Gretel, also die vielleicht bekannteste Oper, in die Kinder gehen. Und diese Aufführung habe ich in Dessau wieder gespielt, also sozusagen gekauft. Und jetzt sind wir mit der wieder hier und spielen es auch hier wieder.
Wie ist es wieder hier zu sein in dieser Stadt, an diesem Haus?
Es ist ein bisschen ein Film, muss ich sagen, weil natürlich am Haus und in der Stadt viele noch da sind, die ich aus der Zeit kenne. Ich war selbst, glaube ich, nur zweimal hier in diesen 10 Jahren, die ich weg bin. Und und man sieht halt, wie sich Leute überhaupt nicht verändert haben und wie sie sich verändert haben. Manche haben die Haare jetzt am Kinn und nicht so sehr am Haupt. Und ich muss wirklich manchmal nachdenken, um wen sich es gerade handelt. Aber alle behandeln mich so, als wäre ich gestern noch hier gewesen. Das ist wirklich sehr lieb, ja.
Darfst du als Intendant sagen, dass du Opern blöd findest?
Ich fand Opern lange blöd, absolut. Ich sage immer, es gibt zwei Dinge, die finden überhaupt nur in der Oper statt eigentlich. Das eine ist, dass Menschen voreinander knien. Das kennt man aus dem Leben eigentlich sehr selten. Und natürlich, dass jemand nicht spricht, sondern singt. Und eine der Aufgaben, die man als Regisseur hat, glaube ich, ist es rauszufinden, warum da gesungen werden muss. Und man etwas nicht mehr mit Worten sagen kann. Und das ist ein Ansatz für ganz viele Dinge. Übrigens gilt das für Nummernstücke, ja, wie Musical, Operette erst recht. Denn Singen ist mehr oder ein überhöhtes sich äußern. Und das muss man rausfinden. Nur wenn man das schafft, glaube ich, hat die Oper eine Chance, sich selbst zu erklären und zu offenbaren.
Also Laura, du hörst, Johannes fand Opern lange blöd.
Aber da würde mich ja gleich mal interessieren, Entschuldigung, wenn ich dir da direkt reinfahre. Wie kam dann der Switch von blöd zu gut?
Naja, also ich habe in meiner Kindheit habe ich Theater gespielt in der Schule. Auch manchmal sogar ein bisschen professionell. Und natürlich habe ich viel Musik gemacht. Ich war im Schulchor in meiner Schule. Ich hatte so eine Art Tonsatzunterricht, Kompositionsunterricht würde man sagen. Ich war ein großer Fan von Konzert und Lied und Oratorium. Meine Mutter hat in einem Oratorienchor gesungen. Und als ich 18 war, habe ich mir die simple Frage gestellt, was könnte man denn machen, wenn man auf die Musik und auf das Theater nicht verzichten möchte? Und dann bin ich ohne die mindeste Ahnung in ein Studium gegangen der Musik, Theater, Regie. Und dann doch sehr, sehr eingestiegen irgendwann in die Oper. Aber ich bin nicht ein klassischer Opernfan. Also ich habe zwar auch mit 16, 17 dann Frau Kallas wahrgenommen, aber mein großes Idol war immer Glenn Gould.
Ja, guck mal. Aber genau um diese Wandlung geht es ja auch in dieser Folge, ne? Und Johannes war ja nicht alleine, indem er Opern blöd fand am Anfang. Du hast uns drei Opern rausgepickt. Fangen wir mal mit einer an, die auch am Anfang blöd gefunden wurde. Offensichtlich, ne?
Offensichtlich. Wir gehen heute mal chronologisch durch, habe ich gedacht. Also wir fangen mit der ältesten Oper an, die wir heute im Programm haben. Und zwar Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart.
Erzähl uns ein bisschen, was passiert, was ist die Handlung?
Heute ein Klassiker, allerdings aus dem Jahr 1790 und die Handlung ist eigentlich trotz ihrer vielen Wirren schnell zusammengefasst. Es gibt zwei Paare und die Frauen, den Frauen wird Untreue vorgeworfen und die Männer denken, sie sollen das mal testen. Und deswegen verkleiden sie sich als zwei neue Liebhaber, geben vor, in den Krieg zu ziehen und versuchen dann jeweils die Frau des anderen zu verführen.
Das ist noch fraglich. Es gibt zwei Versionen von der Geschichte. Es ist nämlich so, also die kommen ja als, was man damals Türken nannte, das war im Wien des 18. Jahrhunderts sehr aktuell, weil die Türken ja einige Zeit vorher vor Wien auch gestanden hatten und kommen also mit Bärten, also ordentlich verkleidet, und es ist nirgendwo, gibt es eine Regieanweisung in dem Stück, und es ist nicht klar, ob sie im ersten Akt ihre eigene Frau versuchen zu verführen oder die Frau des anderen. Mhm. Es gibt nämlich nach der Pause ein Duett, wo die Frauen sich entscheiden, wer wen kriegt. Und das ist ein großer Reiz dieses Stückes, wenn man es denn dann macht. Ich habe es noch nicht gemacht. Bei mir steht es im Herbst 25 an, das zu inszenieren. Das ist ein großer Reiz, sich eben auszudenken, warum jetzt da was schief geht. Das Ganze ist ja gekleidet in eine Wette eines etwas älteren Herrn. Don Alfonso heißt der, der im Grunde mit den Jungs wettet, die können euch nicht standhalten. Ja? Und die Jungs wetten dagegen und handeln sozusagen gegen sich selbst. Und an irgendeinem Punkt macht es den Frauen Spaß. Und da wird's interessant.
Johannes, das klingt jetzt nicht so, als würdest du diese Oper blöd finden.
Nein, ich finde sie inzwischen überhaupt nicht mehr blöd. Die Oper hat im 19. Jahrhundert sehr, sehr viel Pech gehabt. Das 19. Jahrhundert, die Romantik, da ging man davon aus, dass das so eine Rokoko-Spielerei ist. Im 19. Jahrhundert war der Don Giovanni ganz groß und wurde sehr, sehr viel gespielt, weil man den zu einer romantischen Oper machen konnte. Und das war bei Così fan tutte ein bisschen schwierig, weil der Mozart ja doch, man darf vielleicht nicht sagen psychologisch, aber doch sehr genau Menschen und ihre Schwächen beobachtet. Und das fand in dieser Zeit überhaupt keinen Anklang. Und Così fan tutte ist eigentlich erst im frühen 20. Jahrhundert ins Repertoire gekommen. Es war lange Zeit ein Stiefkind, also im Gegensatz zu Zauberflöte, große deutsche Oper, auch viel Romantik möglich und eben Don Giovanni. Dem Figaro konnte man auch relativ viel anfangen, aber Così fan tutte ist die letzte Oper von diesen großen 5 oder 7, je nachdem wie man zählt, die auf die Bühnen kam wirklich.
Also war es einfach die falsche Zeit, Laura, als sie veröffentlicht wurde? Wurde dann zerrissen von Kritikern?
Ja, vielleicht, beziehungsweise manchmal braucht was ja auch eine gewisse Zeit, bis es auch verstanden oder auch angenommen werden kann. Also ich habe echt witzige Zitate von der Uraufführung gefunden aus der Kritik. Die fanden damals Così fan tutte das albernste Zeug von der Welt. Ich würde sagen, da haben wir heute ganz andere Albernheiten. Und man hat sich tatsächlich auch gefragt, also es sei ein elendes Ding, das alle Weiber herabsetzt, Zuschauerinnen unmöglich gefallen kann und daher kein Glück machen wird.
Ja, ja, das sieht man aber, dass der Mozart und der da Ponte, der Dichter, der auch ein ganz großartiger Dichter wirklich ist, dass die doch den Nerv getroffen haben. Denn es geht zum ersten Mal um eine Vorstellung einer bürgerlichen Liebe. Das findet man in der Barockoper nicht. Da geht es ums Heiraten oder ums Vererben oder um solche Dinge. Aber hier geht es wirklich um ein Gefühl der Liebe, das eigentlich vorgeführt wird. Es ist definitiv der erste Sex von diesen vier Menschen. Das war die erste Zeit, wo man eben sagt, ich möchte eine Liebesheirat. Das war damals ganz neu. Und das haben die Leute nicht begriffen, wie nah es eigentlich an der Zeit ist, weil die noch anders dachten.
Mhm. Guck mal. Und dann war sie am Anfang blöd und ist es jetzt nicht mehr.
Wobei man auch heute noch drüber, also zum Beispiel viele finden oder manche sagen zumindest, dass es zu lang ist.
Ja, das sagt man bei vielen Opern, weil Mozart, das sind ja Opern, die teilweise in Prag erschienen sind und dann in Wien nachgespielt wurden, da hat er andere Sänger, dann hat er nochmal eine Arie hinterher komponiert oder eine rausgestrichen. Im Fall von Così ist es tatsächlich auch so, gibt es eine sehr, 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 sehr lange Arie für den Bariton, für den Guglielmo, die werde ich nicht machen. Und ähnlich war es jetzt auch bei meiner Don Giovanni-Inszenierung, da gibt es eine ellenlange Arie der Donna Elvira kurz vor Schluss. Also man muss mit heutigen Seh- und Hörgewohnheiten schon umzugehen wissen. Und im Figaro übrigens auch. Da gibt es die Marceline-Arie im vierten Akt. Also viele Sachen wurden für Sänger geschrieben und das muss man dann überprüfen, ob das in dem, was man erzählt, einen Zusammenhang hat. Also ich habe nie genialer die Marceline-Arie gesehen als von Marthaler, der die Situation gebrochen hat und die war am Abgehen, die Marceline. Dann spielte der Dirigent das Vorspiel zu ihrer Arie und die guckte ganz scheu auf die Bühne, was, ich soll die singen? Also der hat das sogar zitiert. Da war das ganz toll. Aber wie gesagt, man muss einen Grund und einen Anlass eben finden. Und wenn die Opern gut sind, die man macht, gibt es den auch meistens.
So, bevor wir jetzt zu lange über Così fan tutte sprechen und sich die Zuhörerinnen und Zuhörer beschweren, das war zu lang, wie die Oper, reden wir über die nächste.
Ja, die nächste Oper ist knapp 100 Jahre später, 1875, Carmen von Georges Bizet. Auch das ist heute eigentlich aus dem Repertoire nicht mehr wegzudenken. Also regelmäßig unter den Top 10 der meistgespielten Opern. Habt ihr in Dessau vielleicht auch schon mal gemacht?
Nicht in meiner Zeit.
Oh, also in Dessau steht es noch aus.
Das ist die Frage. Wir fragen uns, viele Kollegen und ich fragen sich, wie lange man dieses Stück noch so spielen kann, dass das Publikum mag, wenn ich das mal sagen darf. Weil in dem Stück kommen sehr viele Klischees vor, ganz klar. Eine Frau, eine Spanierin, eine Zigeunerin, muss man sagen. Also es spielt ja in Andalusien. Und da wird so mit Klischees gespielt, dass es für einen Regisseur nicht leicht ist, sozusagen ehrlich mit dem Stoff und dem Stück umzugehen und gleichzeitig ein Publikum heute zu befriedigen. Das wird bei dem Stück immer schwieriger. So wunderbar die Musik ist.
Mhm. Deshalb spielen es wahrscheinlich viele, aber es war am Anfang auch nicht so. Gab es auch fiese Kritik?
Am Anfang hat man sich tatsächlich auch schwer getan. Auch aus einem ähnlichen Grund wie bei Così fan tutte, interessanterweise. Also das Thema der Moral ist immer ganz groß. Und also es war eine Opera-Comique, muss man sagen, mit gesprochenen Dialogen an einem Opernhaus in Frankreich, das eben ganz bestimmte Formen und Strukturen erwartet hat. Und man wollte, dass es einen positiven Schluss gibt. Und am Ende lässt Bizet aber die Hauptfigur Carmen sterben. Abgesehen davon ist sie eben eine sehr selbstbestimmte, sehr selbstbewusste Frau, die sich nimmt, was sie will. Und im Gegensatz dazu gibt es eine Hauptrolle, einen Mann, der auch noch ein Sergeant oder Sergeant, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn...
Kann man in allen Sprachen sagen.
Ne? Ist jedenfalls, er ist militärisch aktiv und ist dafür aber auch unerwartet schwach, kann man sagen. Oder auch lässt sich auch manipulieren in gewisser Weise und von seinen eigenen Gefühlen. Und diese Aspekte fand man damals total verwerflich und das führte tatsächlich so weit, dass nach dem Ende der Uraufführung statt jetzt Buh oder so weiter eine eisige Stille herrschte und Georges Bizet aufgrund dieses Skandals beinahe seinen Orden der Ehrenlegion verloren hätte, weil man ihm das so angekreidet hat.
Ja, die Figur ist sehr modern, das ist der Punkt. Das ist im Grunde, wenn man will, eine existenzialistische Figur, könnte man sagen, weil die ja bewusst in den Tod geht. Sie sieht ihren Tod im Legen von Karten voraus und lehnt jede Chance ab, eigentlich ihrer Situation noch zu entfliehen und geht relativ bewusst in diese Situation, in der sie dann erstochen wird. Und das ist das Besondere an der Figur. Das fanden die Leute natürlich ganz schrecklich, eine Frau, die erstmal sowieso sexuell ganz unabhängig ist, das auch noch zur Doktrin erklärt, in einer Arie übrigens, die bekannteste Arie aus dem Stück, und dann eben sagt, nein, also wenn meine Art zu leben nicht okay ist, dann kann ich auch sterben, ist okay.
Ich fand jetzt die eisige Stille nach der Uraufführung, die du erwähnt hast, interessant. Johannes, das würde sich doch heute kein Publikum mehr trauen, oder? Da gibt's doch dann mindestens einen Höflichkeitsapplaus. Oder hast du sowas Ähnliches schon mal erlebt?
Nein, ich kenne die Stille und den sehr spät kommenden Applaus bei Aufführungen, die sehr anrühren. Das gibt es, das also bis man sich sozusagen von dem Schauder, den man gerade gesehen oder gehört hat, freimachen kann und der dann umschlägt in Applaus oder Jubel. Das kenne ich auch aus Aufführungen jetzt von geistlichen Werken in Kirchen, wo ja früher nicht applaudiert werden sollte. Heute ist das ganz anders, aber wenn so ein Requiem verklingt zum Beispiel, kann sein, dass es einfach 21, 22, 23, bis sich einer traut. Das heißt eher was Gutes heute. Ja, üblich ist eigentlich so der nette, beifällige Applaus ohne große Ausschläge nach oben.
Aber da waren die früher ehrlicher, oder? Da wurde dann ja auch mal gebuht, offensichtlich.
Ja, gebuht wird schon auch noch.
Das wird auch noch gemacht.
Ne? Wird auch noch. Ja. Und Intendanten sagen oft, am schönsten ist es, wenn die Hälfte buht und die Hälfte jubelt. Es gibt Theater wie die Scala, wo es noch immer bezahlte Klacks gibt, wo das also vom Geld abhängt. Mhm. Ja, der vierte Rang da oben, der Olymp sozusagen. Es wird auch manchmal bewusst herbeigeführt, weil ein Skandal der Werbung eines Stückes natürlich sehr zuträglich ist.
Stimmt. Bad News are good news.
Also ich finde auch, so ein Höflichkeitsapplaus ist eigentlich das Schlimmste, was man bekommen kann.
Man hört das,
also es ist
ne?
eigentlich schlimmer
man hört den
als
Klang
Stille.
Eines Höflichkeitsapplauses.
Ja, ja. Ja, weil du einfach merkst, es hat irgendwie nichts in den Zuschauern bewirkt. Also sowohl Freude, Euphorie als eben auch jetzt starke negative Emotionen, die ja auch durchaus ihren Platz haben dürfen. Und es ist ja eigentlich auch toll, wenn man in der Kunst die Chance hat, mal auch das Negative zu äußern. Da kann man es mit einem Buh statt draußen auf der Straße dann ja, seine Negativität also, anders freizulassen.
Zuschauer verwechseln manchmal das Böse, was Menschen auf der Bühne tun, mit den bösen Absichten der Aufführung selbst. Mhm. Wir müssen böse Menschen zeigen. Ja? Wenn ich Tosca inszeniere, mache ich auch einen Skarpia, der eine Frau irgendwie unterdrückt ja, und sexuell nötigt. Aber das zeige ich ja nicht, um zu zeigen, so soll es sein, sondern um etwas anzuregen, was die Zuschauer in ihrem eigenen Leben vielleicht finden können darin. Und das ist nicht immer leicht, vor allem wenn es als Unterhaltungsstück verortet wird vom Zuschauer. Ne? Wenn es als Tragödie daherkommt, da erwartet man harten Tobak, aber wenn es eben auch im unterhaltenden Genre zum Beispiel ist, dann kann das sehr schwierig sein.
Mhm. Apropos Bösewicht, was ich auch immer echt witzig finde, wenn man in einer Kindervorstellung sitzt, werden die Bösewichte, also die ja, negativen Rollen, egal wie gut die Leistung war, oft ausgebuht, weil es da gar nicht eben um das Singen oder die Darstellung geht, sondern weil die Kinder halt Stellung zum Charakter beziehen. Und wer weiß, vielleicht überträgt sich das ja dann in gewisser Weise auch auf manchen Erwachsenen.
Naja, also es gibt ja immer mal wieder Vorstellungen von Hänsel und Gretel, die auch für Kinder speziell sind oder morgens sind. Ich kenne das auch so. Eine gute Hexe wird ausgebuht und nicht bejubelt.
Mhm. Jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück zu Carmen. Kleine Zusammenfassung, du hast gerade gesagt, tolle Musik, Oper nicht blöd, aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß.
Naja, auch da hängt es eben davon ab, wie man sie aufführt. Ja. Da werden sehr viele Dinge angesprochen, die sind sehr, sehr zeitgemäß. Die Frage ist nur, wollen die Leute, die in Carmen gehen, damit konfrontiert werden?
Mhm. Gut. So, eine dritte haben wir noch. Eine dritte blöde Oper. Bin ich gespannt.
Eine dritte amoralische Frau.
Ja. Haben wir noch, genau. Damit wagen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen aufs Glatteis, denn die haben wir gerade selber im Programm und interessante Erfahrungen damit gemacht, nämlich die Oper Salome von Richard Strauss aus dem Jahr 1905, also auch schon über 100 Jahre alt und weiß Gott kein zeitgenössisches Stück, aber ein modernes Stück. Ja. Erste Impulse von Johannes?
Naja, es geht ja auf einen Oscar Wilde-Text zurück. Und Oscar Wilde war zwar ein Komödienschreiber, aber er war auch ein Zyniker. Und es gibt noch ein weiteres Werk, das auf dem Text von ihm beruht. Das ist eine florentinische Tragödie von Zemlinsky. Das sind relativ zynische Stücke. In dieser grausamen Handlung, also hier geht es ja um eine Frau, die einen Propheten verführen will und als sie ihn nicht kriegt, ihren sie begehrenden Vater überredet, den köpfen zu lassen und sich auf dem Tablett überreichen. Das ist Johannes der Täufer, heißt nur zufällig auch so. Diese Frau ist unglaublich bösartig, kann man sagen. Und das sieht man sich nicht gerne an, zunächst mal.
Ja, dazu kommt noch die Musik von Richard Strauss, die ja auch für ihre damalige Zeit tatsächlich an Grenzen ging, ne? An Grenzen der Dissonanz, also des Schönklangs, des Wohlklangs, was natürlich auch Absicht war, weil eben das Geschehen auf der Bühne nicht schön ist und das klingt dann auch nicht immer schön. Und tatsächlich war das für die Leute der Uraufführung auch teilweise eine Herausforderung. Und trotzdem kann man sagen, hat es im Laufe der Zeit dann also Riesenwellen geschlagen und ist zu einem gigantischen Hit geworden. Und trotzdem, bis heute spaltet das Werk die Geister. Also es ist wirklich spannend. Wir haben nämlich im Zuge unserer Premiere auch einen Leserbrief gekriegt von jemandem, der sich nicht so leicht damit getan hat, dieses Stück anzuschauen. Und ich möchte nur kurz ein paar Zitate daraus vorlesen, weil ich es spannend finde, was so ein Stück in jemanden auch heute noch auslösen kann. Also der Zuschauer meinte, er war gestern Abend in der Salome und ich bin immer noch von Entsetzen, Abscheu und Ekel geschüttelt. Ich begreife nicht, wie ein Kopf, der eine Alpensinfonie, einen Rosenkavalier, einen Till-Eulenspiegel erschaffen hat, Musik, wie gestern gehört, komponieren kann. Die Inszenierung fand ich desaströs. Da ging für seinen Geschmack, Bühne und Musik Hand in Hand. Und tatsächlich, wie gesagt, ging es auch den Zuschauern vor 100 Jahren teilweise nicht anders. Mhm. Was meinst du, Johannes, wie kann das sein, dass sich das hält, so eine Reaktion?
Naja, also ich habe die Aufführung nicht gesehen hier, muss ich sagen, kenne aber die Regisseurin ganz gut. Die hat nämlich in meiner Zeit hier Freischütz gemacht. Auch ein Stück, an das ganz viele Erwartungen durchs Publikum gestellt werden. Ein Stück, wo aber im zweiten Akt, wenn diese Kugeln gegossen werden, Andrea wirklich eine Art schwarze Messe mit einem Blutopfer inszeniert hat. Und das hat die Leute so abgestoßen, dass auch das Happy End, was ja nachkomponiert wurde von Weber, das nicht rausreißen konnte. Und ich glaube, bei Salome ist es ähnlich. Diese Salome-Figur ist so häutig. Ja, ein vom Vater missbrauchtes Kind versucht, einen Mann im Alter des Vaters mutmaßlich zu verführen. Als sie den nicht kriegt, tanzt sie einen Striptease vor ihrem eigenen Vater, damit der den anderen töten lässt. Was da an Beziehungssituationen in so einem Stück drinsteckt, die natürlich heute viel offener und viel deutlicher zutage treten, als das jetzt in der Zeit eines frühen Freud oder so, ja, als das Stück entstanden ist. Die Psychologie ist ja auch damals entstanden. Das ist eigentlich frappant. Und wenn man dieses Stück gut macht, ist es eklig, weil es geht um eklige Dinge. Punkt.
Ja, und dann wird das Wort blöd, wenn wir über blöde Opern sprechen, irgendwie Ansichtssache. Ne? Also,
absolut.
Wie man es sieht. Wir fassen zusammen. Wir haben drei blöde Opern gesehen, die im Auge des Betrachters blöd sein können, vielleicht nur blöd waren und es jetzt nicht mehr sind, oder? Wie würdest du es zusammenfassen?
Sagen wir so, wir haben rausgefunden, warum der Beruf des Regisseurs etwa seit 100 Jahren entstanden ist. Früher hat der Inspizient gesagt, wer wo auftritt, und das war schon. Alle wussten, wie ein Stück geht, und heute bedarf es eben einer Überbrückung der vielen Jahre zwischen dem Publikum, das in der Uraufführung saß, und dem Komponisten und dem heute. Und das ist die Erklärung, warum es uns überhaupt gibt.
Und ich finde, wir haben aber auch gelernt, dass eben Opern nichts an ihrer Brisanz verlieren. Also manchmal beschwert man sich, dass wir in Musiktheater alte Schinken spielen, die eben 100, 200 Jahre alt sind. Aber man kann halt sehen, dass die genau dieselben Leidenschaften und Gefühle entfesseln können heute, wie sie es zu ihrer Zeit getan haben. Und das ist eigentlich fantastisch.
Also zu jedem Stück, was wir heute kennen, gehören ja nochmal 30, die wir nicht mehr kennen. Und manchmal entdeckt man von denen eins und ist ganz beglückt, dass es das auch gibt. Oder es gibt eine sehr berühmte Vertonung eines Stoffes und die anderen fallen dagegen ab. Das mag es geben. Es gibt aber garantiert auch Werke, die man nicht mehr spielen muss. Das darf man, glaube ich, sagen. Also wenn ich mal denke, wir haben den wunderbaren Ring des Nibelungen von Wagner, und dann gibt es in Bonn von August Bungert die Griechentetralogie mit Ilias und Odyssee, mit einem Tristan-Akkord, der es aber geht. G-Dur mit einem F dabei. Also da hat jemand versucht, wie Wagner zu sein, ohne sich diesen Realismus Wagners, was das 19. Jahrhundert angeht, mitzudenken. Es gab sogar ein Festspielhaus in Bad Godesberg für Herrn Bungert. Mhm. Und ich habe mir die Opern irgendwann angeguckt. Requiescat in Pace, würde ich sagen.
So, schönes Schlusswort. Johannes Weigand, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Danke.
Dankeschön. Danke, Laura.
Danke auch.
Bis zur nächsten Folge. Ne? Danke fürs Zuhören auch, sagen wir an euch.